heute einfach, wirft der Tod mich aus der Bahn. Ich habe erst gedacht, ich nenne es Tod, wo ist dein Stachel? Weil das eigentlich ein starker Bibelvers ist dazu. Aber ich habe gedacht, ich möchte jetzt einfach, dass es noch mehr in die Serie reinpasst. Und genau deswegen habe ich es jetzt genannt, wirft der Tod mich aus der Bahn. Und als allererstes, einfach irgendwo betrifft es uns ja alle. Früher oder später werden wir erleben, dass irgendjemand in unserer Umgebung geht. Und ich möchte heute einfach ein paar praktische Dinge zu dem sagen, wenn jemand zu Gott geht. Und wir wissen, dass nicht alle zu Gott gehen. Und ich kann jetzt gerade vom Rahmen her auch nicht die ganze Thematik auch mit aufgreifen, was ist, wenn Menschen nicht zu Gott gehen. Aber ich möchte jetzt einfach die Thematik aufgreifen, wenn Menschen zu Gott gehen. Amen. Weil einfach in dem Fall, mein Papa ist einfach zu Gott gegangen. Mein Papa, dem geht's so gut, wie es ihm die letzten 93 Jahre nicht gegangen ist. Und ich, also einfach jetzt mal, wenn ich da persönlich, ich fange jetzt einmal beim Persönlichen an. Es ist einfach, die meisten von euch kennen ja meinen Papa, und der hat einen Hautkrebs gehabt jetzt die letzten Jahre, der ihn echt geplagt hat. Er musste hier ein Stück von seiner Nase rausschneiden. Da habe ich dann erstmal gemerkt, wie eitel er ist, weil ihm das echt was ausgemacht hat. Du denkst, ach so, weißt du, so ab 85 oder so, meine Güte, was soll's, wir haben ihn trotzdem lieb, weißt du, ich meine, aber er wollte dann immer ein Foto von der Seite nur und er hat sich einfach nicht wohl gefühlt, wie das ausgesehen hat, aber genau, er hat dann auch Bestrahlung bekommen und so weiter und so fort. Und jetzt war es einfach so, dass er hätte am Donnerstag, oder war es Mittwoch, oh Mann, ich bin selber durcheinander. Am Donnerstag hätte er einen Termin gehabt zu einer weiteren Untersuchung, weil dieser Hautkrebs weitergewachsen ist und man hätte dann hier so einfach ein richtiges Teil auch noch in den nächsten Tagen rausnehmen müssen und die wollten einfach gucken, wie tief der Krebs gegangen ist. Und mein Vater ist gegangen kurz vor seiner Untersuchung. Und ich muss einfach sagen, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, und es war am Abend vorher, der hat mit Ben noch Xbox gespielt. Er ist gern Skilaufen gegangen bei der Xbox. Und der Ben hat Tennis gespielt, hat gesagt, oh, an der Xbox spiele ich noch besser Tennis als in der Realität. Und wir sind gegangen und meine Mutter hat noch kurz zum Ben gesagt, geh noch mal kurz zum Großvater und gib ihm noch einen Abschiedskuss, weil der Ben, der war schon wieder weg und so. Und der Ben ist gegangen, hat ihm Abschiedskuss gegeben. Ich habe ihm Abschiedskuss gegeben und wir wussten nicht, dass es unser letzter Kuss ist. Und wir wussten nicht, dass er zum letzten Mal Xbox spielt. Und ich finde es aber einfach schön. Ich finde es schön, dass Gott einfach so die Gelegenheit gegeben hat, dass wir uns mit einem Kuss verabschieden konnten. Und mein Vater ist gestürzt vor der Garage. So, wenn jemand stirbt, dann tut man ja oft die Leute so ein bisschen glorifizieren und so weiter. Aber mein Papa war schon auch ein kleiner Schlawiner, muss man einfach sagen. Und er hat gewartet, bis die Mama weg ist. Die Mama ist zum Morgensport gegangen. Die hat ab und zu mal unter der Woche Sport und die war gerade weg. Und er wollte was machen, was die Mama gesagt hat, macht es nicht. Und zwar die Bremsscheiben holen, wo alle gesagt haben, Papa, lass die Bremsscheiben bitte. Mit 93 kümmern wir uns um die Bremsscheiben und nicht du. Und er ist dann einfach gefallen mit diesen Bremsscheiben. Und Gott ist so gut, eine Nachbarin hat ihn gefunden und hat einfach den Notarzt gerufen. Und die Patricia, die normalerweise freitags die Strecke in der Nähe von meinen Eltern runterläuft, ist am Donnerstag da runtergelaufen und meinen Vater gesehen und konnte einfach gleich helfen, wo er ihn hingehört und so weiter und so fort. Und hat ihn eigentlich so am Schluss noch ein bisschen mitbekommen. Und die Patricia hat dann auch die Bettina geholt und so weiter und so fort. Es ist einfach, sind so viele Sachen, wo wir einfach dankbar sind, was Gott gemacht hat. Und auch wenn es uns jetzt einfach geschockt hat, wenn es uns einfach ja auch ein Stück weit erstmal erschlagen hat, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass einfach die Hand Gottes in so vielen Details ist. Was hätte ich gemacht, wäre mein Vater gegangen, während ich in Amerika bin? Was hätte ich gemacht, wäre mein Vater gegangen, während ich in Thailand bin? Und vom Timing her, sowohl was seinen Krebs angeht, oder diesen Krebs, der gehört nicht zu ihm, als auch was das Timing vom Setting angeht. Gerhard und Monika sind da. Wie ich meine, ist einfach, wow. Wenn ich mal irgendwie 2-3 Tage am Stück Zeit habe, ist echt was Besonderes. Und ich hatte mir vorgenommen, für diese Woche einfach mal auszuruhen, wirklich nichts zu machen. Das ist gar nicht so leicht für mich. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal versucht habe zu machen. Und ich bin einfach von Detroit, ich war so platt. Das im Flugzeug arbeitet weiter und ich so, also, hängt da wie ein Schluck in der Kurve und so. Und ich war einfach so platt und ich habe mich einfach ausgeruht. Und als es dann alles losging, hatte ich einfach Kraft. Und Gott hat es alles gesehen und orchestriert. Und das Ding ist, Wir wissen alle, dass wir irgendwann mal sterben müssen und wir wissen auch, dass die Leute um uns herum sterben müssen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir unser Leben deswegen anders ausrichten. Wir als Christen leben anders, weil wir wissen, wie ernst der Tod ist. Mein Papa hieß ja übrigens Ernst, gell? Genau. Hiob 9, Vers 27 steht, es ist dem Mensch gesetzt, einmal zu sterben. Egal, was Leute sagen, wir sterben einmal und dann gehen wir in die Ewigkeit. Und wie wir jetzt leben, entscheidet, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Ich habe auch den toten Körper von meinem Vater gesehen und ich muss einfach sagen, das ist das Zelt, das er verlassen hat. Da geht's mir einfach so, das ist er gar nicht mehr. Ich möchte, also ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, das darf jeder für sich so handhaben, wie er will, aber ich möchte mir gar nicht diesen toten Körper sowas von einprägen, dass ich mich an diesen toten Körper hänge und sage, oh, das ist mein Vater, weil für mich ist das nicht mein Vater. Ich habe ein Bild gepostet, wo er glücklich über einem großen Eisbecher im Eiscafé saß. Das ist mein Vater, der sich über sein Eis freut. Mein Vater ist derjenige, der abends noch geschwind geht und sich eine Ritter Sport holt. Und der guckt gern Bares für Wahres. Kommt nachmittags im Fernsehen von, glaube ich, 3:30 bis 4. Da bringen die Leute ihren alten Kruscht und gucken, ob er noch was wert ist. Und dann denkt er immer drüber nach, was er vielleicht noch für Schätze im Himmel haben könnte, wo man auch was dafür bekommen könnte. Genau, aber dieses Zelt, in dem er gelebt hat, genau, wollte ich einfach nur sagen, für mich persönlich ist das nicht mehr mein Vater. Das ist einfach die Hülle, die er zur Verfügung hatte, als er hier unten war. Aber die ist jetzt leblos. Genau. Der Mensch hat es von Gott ins Herz gelegt bekommen, dass es eine Ewigkeit gibt. Im Prediger 3, Vers 11 steht, alles hat er, Gott, schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat es jedem Menschen ins Herz gelegt, zu wissen, dass es eine Ewigkeit gibt. Das ist egal, wie die Leute mit dir rumdiskutieren oder so. Im Herzen von jedem Menschen steht irgendwas, das heißt, das Leben ist nicht vorbei, wenn ich das sogenannte zeitliche Segne, da kommt noch irgendwas. Deswegen befassen sich Menschen auch so intensiv mit Religion, weil irgendwas ist in ihrem Herzen, das ihnen sagt, es gibt eine Ewigkeit. Auch wenn Leute dir sagen, ich glaube, dass wenn ich sterbe, ist alles vorbei. Ich kann dir sagen, wenn meine Bibel sagt, Prediger 3, Vers 11, dass Gott in das Herzen von jedem Menschen das Wissen der Ewigkeit gelegt hat, dann ist es genauso. Auch die, die es wegdiskutieren, auch die, die sagen, ich glaube, das gibt's gar nicht. Es gibt was in ihnen. Wenn du das sagst, doch, in dir ist auch was, dass du eigentlich weißt, dass es ewig ist. Dass es mehr ist, wenn wir existieren. Guck mal, mein Hase ist gestorben und ich fand es auch wirklich traurig. Aber für ihn weiß ich nicht, ob er ewiges Leben hat, ob ich ihn im Himmel treffen werde. Weißt du? Aber die Seele vom Menschen ist einfach was anderes. Es ist einfach viel, viel besonderer, wenn ein Mensch sich verabschiedet und in die Ewigkeit geht. Das ist eine ganz andere Trauer, das ist ein ganz anderer Abschied. Aber das ist auch, der Mensch hat irgendwas, das so besonders ist, das kann einfach nicht sein, dass damit alles rum ist. Und ich finde es interessant, dass Gott Begebenheiten gibt jedem Menschen in sein Leben, bei den Begebenheiten man einfach irgendwie an Gott denken muss, auch wenn man ein waschechter Heide ist. Und zu diesen Gelegenheiten gehören Geburt, wenn jemand ein Kind auf die Welt bringt, auch Leute, die Heiden sind, wenn die sehen, dass ein Kind auf die Welt kommt, das ist irgendwie, da muss es einen Gott geben. Wie geht das? Ist doch Wahnsinn, wie das funktioniert, dass da was im Bauch daherwächst, ein Mensch, der danach erleben kann und das seit 6000 Jahren, das ist Wahnsinn. Und auch wenn Menschen sterben, fangen Menschen an, nach Gott zu fragen, fangen Menschen an die Ewigkeit zu denken und einfach auch an Weihnachten. Und was ich einfach sagen möchte, diese Zeitpunkte sind unsere Gelegenheiten. Und das müssen wir einfach auch sehen. Das sind Fisherman's Friends. Das sind Gelegenheiten, wo wir unsere Angeln und unsere Netze auswerfen und gucken, wie wir angeln können, was nur geht. Amen. Was ist für mich als Christ, wenn ein Christ stirbt? Wenn jemand, von dem ich weiß, der ist bei Gott, stirbt, was ist dann? Weißt du was? Wenn ich weinen muss und wenn ich Abschied nehme, dann weil mir die Person fehlt. Aber nicht aus Mitleid mit der Person. Wenn es irgendeine Person gibt, mit der ich jetzt gerade kein Mitleid habe, ist mein Vater. Ich hab mit Ben heute Morgen nochmal gesprochen, hat er so meinen Titel von meiner Predigt gelesen und so, wie sterben, mein Gewinn, war so eine Überschrift. Das sag ich ja genau, wenn wir als Christen in den Himmel gehen, das ist viel schöner, das ist viel toller, ist alles toller als hier. Und das ist einfach wie Zahltag. Das ist einfach, jetzt kriegst du, was du geglaubt hast. Jetzt bist du erlöst von allem, was hier unten Schrott war. Und jetzt kriegst du, was du geglaubt hast. Jetzt bist du bist denn schmerzlos, du bist denn körperlos. Mein Körper, ihr wisst ja, ich kann nicht hüpfen. Was ich im Himmel machen werde, ist hüpfen. Ich übe noch ein bisschen, dass ich höher komme, jetzt hier unten noch. Aber im Himmel werde ich hüpfen können, weil mein Körper und die Schwerkraft mich nicht so runterhält. Ja, manche Leute, die können so auf eine Kiste hochhüpfen, so, wow, echt jetzt. Sagen die im Crossfit zu mir, hüpfen auf die Kiste. Ich so, war das jetzt ein Witz oder was? Machen die anderen Frauen, hüpfen da echt hoch, denke ich, okay, ich glaube, das war kein Witz, die glauben, ich kann das. Ich so, ich kann nicht hüpfen. Dann haben sie mir so eine hohe Scheibe hingelegt zum Einstieg, Halleluja. Paulus hat gesagt, das Leben für mich ist Christus und das Sterben ist Gewinn. Als ich 17 Jahre alt war, bin ich bei den Baptisten in Esslingen in den Gottesdienst gegangen. Die hatten einen Evangelisationsgottesdienst und ich habe dort Jesus mein Leben übergeben. Ich habe damals schon einen Schülerbibelkreis geleitet und die Leute im Schülerbibelkreis habe ich dann auch alle zu Jesus geführt. Und mein Papa habe ich gesagt, komm mal mit, und mein Papa hat auch dort Jesus persönlich sein Leben übergeben. Mein Papa hat vorher schon seine Bibel gelesen. Mein Papa war vorher, hat sogar Kindergottesdienst gemacht, als er noch jung war. Mein Papa hat vorher gebetet, aber sein Leben Jesus übergegeben, dass Jesus in sein Herz aufgenommen hat, hat er damals bei den Baptisten getan. Und danach habe ich immer noch gedacht, irgendwas fehlt noch, es muss noch mehr geben. Und als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bin, habe ich das meinem Papa erzählt und hat gesagt, das machen wir auch. Hat einfach den Heiligen Geist in sein Leben eingeladen, hat angefangen in Sprachen zu reden, hat es zu Hause geübt und wollte von mir Büchle und hat innerhalb der evangelischen Kirchen den Leuten Büchle ausgeteilt, wie sie mit Sprachengebet bekommen können, wofür jetzt nicht viele so arg offen waren. Aber er hat in Sprachen gebetet. Und ich möchte jetzt sagen, aufgrund von seinem Umfeld gehe ich davon aus, dass er jetzt bis zum Schluss nicht mehr so arg viel praktiziert hat, aber er hat einfach Jesus in sein Herz eingeladen, hat jeden Tag seine Bibel gelesen, hat seine Losungen gelesen. Er hat auf jeden Fall sein christliches Leben anders ausgelebt wie ich, und ich hätte ihm auch noch ein paar Tipps gehabt, was er noch anders machen kann, aber es gibt noch Sachen, die er da oben dazulernen darf. Als wir jetzt gerade im Lobpreis waren, habe ich überlegt, ob mein Papa mittlerweile schon seine Hände hebt im Himmel. Amen. Steht er vor dem Thron Gottes, hebt er schon seine Hände, das könnte es sein, genau. Allein die Tatsache, dass er sich jetzt fühlt wie ein junger Mann da oben, dass er ist wie ein junger Mann, dass er eine neue Hülle hat, sagt immer, weißt du was, die anderen machen es, mache ich auch. Scheint hier das richtige Protokoll zu sein. Amen. Halleluja. In Philipper 1, Vers 21 steht, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch ist aber nötiger um euretwillen. Das können wir alle sagen, weißt du was? Immer in Himmel, ist echt besser. Okay, wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben. Wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben. Und wir können jetzt nicht sagen, oh ja, der Himmel ist so toll, lass uns einfach gehen. Ich will so lang hier bleiben. Ich will keine Minute zu früh nach oben gehen. Ich will so lang hier bleiben, bis ich den Auftrag erfüllt habe, den Gott für mich hat. Auch wenn ich es sehr attraktiv finden würde da oben. Ich habe von Menschen gehört, die schon mal den Himmel gekostet haben. Ich habe von keinem einzigen gehört, der gesagt hat, weißt du was, ich will wieder zurück auf die Erde, weil ich habe meine Mama so lieb und meine Geschwister so lieb und meinen Ehepartner so lieb. Alle, die mal drüben waren, haben gesagt, weißt du was, ich bleibe einfach hier, weil es so schön ist. Weil der Himmel, die Ewigkeit mit Gott so gigantisch sind. Halleluja. In Hiob 19,25 steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und es war eine der Lieblingsbibelstellen von meinem Vater. Johannes 11, Vers 25 sagt, wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt. Wenn ich sterbe, ist es eigentlich nur ein Tor. Das ist ein Tor in eine ganz andere Zeit. Das ist ein Tor, wo ich erstmal die Hülle hier ablege. Ich mag das Bild vom Schmetterling, der so wie so eigentlich schon direkt hässlich hängt da im kleinen Kokon da drin. Und dann geht er durch sein kleines Tor hindurch und dann breitet er seine Flügel aus wie ein kleiner Lobpreiser, hebt die Hände, fängt an ein bisschen zu flattern und dann schwebt er herum. Und eigentlich sehe ich es genauso, dass wir wie der Schmetterling aus seiner Hülle kommen, dann legen wir doch diese Hülle ab und dann kommen wir aus unserem Kokon heraus und dann haben wir einen verherrlichten Körper. Und dann dann gehen wir in die Herrlichkeit, an einen Ort, wo keine Tränen sind, an einen Ort, wo keine Schmerzen sind, an einen Ort, wo kein Streit ist, an einen Ort, wo nicht gemeckert wird, an einen Ort, wo alles noch besser schmeckt als hier. Alles, ich habe schon immer Bücher über den Himmel gelesen und alles, was ich über den Himmel gelesen habe, ist, die Früchte da oben sind der Hammer. Ich freue mich voll drauf, ich sag's euch ganz ehrlich, ich freue mich total auf den Himmel. Und deswegen, wenn Wenn jemand traurig ist, weil sich jemand verabschiedet und in den Himmel geht, du kannst traurig sein für dich und es ist in Ordnung und es ist auch wichtig, eine gewisse Trauer zu haben. Und ich merke, dass ich freue mich so für meinen Papa. Ich muss einfach sagen, ich freue mich so über das, was ihm erspart geblieben ist. Als ich ihn Mittwochabend noch gesehen habe, ich bin mit so einem bisschen Ärger aus dem Wohnzimmer gegangen, wo ich ihm Tschüss gesagt habe, weil mich das einfach geärgert hat, dieser blöde Krebs. Dass dieser blöde Krebs mein Papa entstellen will. Ich bin jetzt nicht rausgegangen, blöder Krebs oder so. Aber ich einfach, das ärgert mich. Und ich freue mich. Weil der Hubert hat es so schön beschrieben, dass die Engel Gottes ihn geholt haben und ihm, wie hast du es gesagt, die unter wehenden Engelsflügeln ist er nach oben gegangen. Halleluja. Halleluja. Offenbarung 21, Vers 4 sagt, Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. So sehr mein Papa seine Familie liebt, seine Frau liebt, seine Kinder liebt, seine Enkel liebt, die erste Sekunde, die er da oben geschmeckt hat, hat er gesagt, passt. Passt. Wenn du dich einfach um die da unten kümmern würdest, für mich passt's. Amen. 1. Korinther 15, Vers 54 bis 58 sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Was Jesus gemacht hat für uns, ist, dass er den Stachel aus dem Tod rausgenommen hat. So, was ist das Schlimmste, das du mir antun kannst? Das Schlimmste, was man den meisten Menschen antun kann, ist der Tod. Uns nicht. Uns nicht. Das Schönste, was uns passieren kann, ist eine Beförderung an andere Orte. Das Schönste, was uns passieren kann, ist, dass wir dahin kommen, wo wir unsere Belohnung bekommen. Amen. Es ist kein Stachel mehr zu sterben. Es ist eine Belohnung. Was passiert, wenn wir in die Ewigkeit kommen? Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Gott hat gesagt, schafft euch jetzt Schätze an im Himmel, weil ihr werdet die da oben haben. Vor kurzem habe ich einfach gesehen über einer Schwester im Himmel, und ich weiß, dass das für viele hier gilt. Ich habe gesagt, ich sehe im Geist, dass du so viele Schätze da oben gesammelt hast, von denen du noch gar nichts weißt, weil du in so vielen Dingen treu gedient hast, weil du in so vielen Dingen Menschen gesegnet hast, weil du in so vielen Dingen Schätze im Himmel gesammelt hast. Du bist dir nicht mal bewusst darüber, dass du Schätze im Himmel gesammelt hast. Und ich sehe, dass schon total viele Schätze auf dich warten. Wir sammeln hier unten Schätze. Und ich kann euch sagen, ich bin dabei, Schätze zu sammeln. Und ich erwarte da oben Schätze. Amen. Gott ist ein Belohner. Eine der Eigenschaften Gottes ist ein Belohner zu sein. In Hebräer 11, Vers 6 steht, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott liebt es, uns zu belohnen. Und er sucht nach Möglichkeiten, uns zu belohnen. Und er wird doch nicht übersehen, was du machst. Im Hebräer, ich glaube 6, Vers 10, genau, ist es, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wenn ihr den Heiligen dient, wo es keiner merkt, Gott sieht es. Gott schreibt sich so viel mehr auf, als euch bewusst und bekannt ist. Eure Gebete, eure Tränen, euren Einsatz, wenn ihr einen Stuhl von einer Ecke in die nächste schiebt, wenn ihr morgens beim Aufbauen helft und nachher beim Abbau helft, wenn ihr den Büchertisch aufbaut und Sachen, die vielleicht für euch selbstverständlich sind, Gott sieht es und Gott ist ein Belohner. Und vielleicht gibt's hier unten Sachen, die keiner jemals, wo du nie Anerkennung dafür bekommst, wo du deinen Kindern gegenüber treu dienst, wo du Dinge an erste Stelle stellst, wo du vergibst, wo du Sachen loslässt, wo du deinen Mund hältst, obwohl du genügend Negatives zu erzählen hättest und so weiter und so fort. Gott ist ein Belohner. Gott liebt es zu belohnen. Matthäus 10, Vers 42 sagt, und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, wahrlich, ich sage es, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Gott macht es Spaß zu belohnen. Für ein Glas Wasser. Ich weiß nicht, ob wir einen Wasserdienst haben, falls jemand noch einen Dienst sucht in der Gemeinde. Gell? Der Wasserdienst, Halleluja. Was passiert, wenn ich in den Himmel komme? Als allererstes, wir kommen vor den Richterstuhl Gottes und Gott möchte so viel belohnen, wie er nur kann. Als zweites tatsächlich, was passiert, wenn ihr in den Himmel kommt, ist, es gibt Aufgaben. Viele Leute, dieses Ding da, diese Bilder, dass die Leute auf einer Wolke sitzen, eine Harfe spielen und sich langweilen. Forget that, Jackman, da oben gibt's was zu tun. Ich will einmal sagen, wenn du dir die Engel anschaust, die Engel haben Aufgaben. Es gibt Engel, die müssen Botschaften weitertragen. Es gibt Engel, die sind zuständig für den musikalischen Bereich. Es gibt Engel, die zuständig sind dafür, einfach Gott zuzurufen, heilig, heilig, heilig. Und seit was weiß ich, welcher Ewigkeit ist es ihnen nicht langweilig geworden, weil sie es einfach gigantisch finden. Und wenn die Engel da oben Aufgaben haben, sogar Jesus hat eine Aufgabe da oben. Jesus ist der Fürbitter. Der Jesus ist der zwischen uns und Gott steht. Und Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Und Jesus steht in Fürbitte für uns. Jesus ist ein Fürbitter da oben. Der setzt sich nicht hin und sagt, sind wir mal gespannt, was die draus machen. Sondern Jesus ist da oben und tut Fürbitte. Und man könnte da jetzt in viele Sachen reingehen. Das will ich aber nicht. Aber je nachdem, wie du hier unten gelebt hast, wirst du da oben eine Aufgabe bekommen, die dir Spaß macht. Die du gerne tust, die zu dir passt, die zu dem passt, was du hier unten gemacht hast, die zu dem passt, wie du dich entwickelt hast, wie du dich bewährt hast. Amen, Halleluja. Genau. Halleluja. Und dann will ich einfach noch was sagen, wie gehe ich mit dem Tod um? Als allererstes, ich freue mich für den Erlösten. Ich freue mich für die Person, die in die Ewigkeit gegangen ist. Der Hoverje stand, ich glaube, war das letzte Woche, vor wenigen Tagen, stand der Hoverje neben mir und hat ganz entspannt gesagt, ich weiß, wenn ich sterben würde, und das war noch bevor mein Vater gestorben ist, ich weiß gar nicht mehr, welcher Zusammenhang das war, ich weiß, wenn ich sterben würde, würde die Ise die Bahn gerade weitergehen und einfach den Dienst hier weitermachen und es wäre... Genau, das geht einfach weiter. Und er hat gesagt, und genauso weiß ich auch, wenn ich sterben würde, dass der Hurri die Bahn gerade weitergehen würde. Und in Jamaika ist es so, wenn jemand stirbt, ziehen die Leute sich weiß an und die machen Lobpreis. Und die feiern. Weil sie verstanden haben, wow, jemand hat seine Belohnung bekommen. Wer von uns zieht Trauerklamotten an, wenn Zahltag ist? Keiner von uns zieht sich schwarz an, weil das Geld kommt, weil für das du die ganze Woche gearbeitet, den ganzen Monat gearbeitet hast. Warum sollen wir uns schwarz kleiden, wenn jemand im Himmel auf goldenen Straßen tanzt? Ich kleide mich schwarz. Ihr seht doch, dass ich mich schwarz kleide aus Respekt gegenüber meinen Eltern, gegenüber den Leuten, die nicht klarkommen würden, weil ich keinen unnötigen Anstoß geben würde. Und sieht auch gut aus, finde ich, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aber mein Vater hat auch zu meiner Mutter gesagt, ich möchte nicht, dass du lang Trauerkleider trägst. Und ich finde es total schön, weil ich glaube auch dieses viele Tragen von Schwarz aufgrund vom Tod kann die Türe öffnen, dass Trauergeister einsteigen. Ich freue mich für den Erlösten und ich freue mich für mich, weil ich ihn wiedersehen werde. Halleluja. Und was ich aber auch mache, ich nehme Abschied. Aber ich nehme Abschied auf die richtige Art und Weise. Wenn Tod ist, dann kann es einfach sein, dass so eine massive Tragik ausbricht. Und ich muss einfach sagen, auch wenn manche Dinge, jetzt zum Beispiel, dass er vor der Garage gefallen ist oder so, nicht so schön sind, möchte ich einfach nicht an den tragischen Dingen hängen bleiben oder an den Dingen, die nicht so schön sind, sondern ich möchte an dem hängen bleiben, wo ich Gott einfach dankbar bin dafür. Im Psalm 84 steht, dass derjenige glücklich ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Und in meinem Herz sind gebahnte Wege. Und ich kann mich entscheiden, einfach in so einer Zeit, dass die Wege in meinem Herzen gebahnt sind. Und je mehr ich das schon vorher geübt habe, dass die Wege in meinem Herzen gebahnt sind, desto leichter fällt es mir, einfach die Wege zu bahnen. Und wenn es mich überkommt, dass ich weinen muss, dass ich denke, oh Mann, wo ist der Papa oder so, dann kann ich einfach anfangen zu danken und sag, Vater, ich danke dir einfach, dass mein Papa bei dir ist. Vater, ich danke dir einfach, dass er dich kennen darf. Von all den vielen Deutschen in unserer Nation hat mein Papa Jesus in sein Herz aufgenommen und ich bin dir einfach dankbar. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir Raum geben für Abschied, dass wir Raum geben für Trauer und Raum geben für Schmerz. Ich habe die meisten von euch wissen das ja, ich habe mehrere Fehlgeburten gehabt. Und ich bin da nicht so, ach, naja, die Kinder sind weg, was soll's, die sind ja im Himmel, sondern ich hatte Schmerz, ich habe mich auf die Kinder gefreut und ich hatte Schmerz, dass die Kinder weg sind und ich habe stark geweint, ich habe wirklich stark geweint und ich habe mich innerlich einfach auch getrennt und ich habe die Kinder in die Hand Gottes übergeben und das habe ich auch mit meinem Vater gemacht, ich habe es gebetet auch vor der ganzen Familie, Vater, wir geben unseren Papa jetzt einfach in deine Hand. Aber ich habe geweint, bis dieser ganz tiefe Brockenschmerz draußen war. Und dann habe ich mich getrennt von jeder falschen seelischen Bindung an dieses Kind, das ich in meinem Leib getragen habe. Und ich habe die Kinder benannt. Alle meine Kinder, die im Himmel sind, haben einen Namen. Und alle meine Kinder, die im Himmel sind, werde ich sehen. Und sehr wohl kann es mir immer wieder mal so gehen, dass ich an meine Kinder denke und dass ich sie vermisse und dass es mir leid tut und dass ich denke, Mensch, ich hätte es schön gefunden, wenn sie da wären. Ich hätte es schön gefunden, wenn wenigstens eins noch da gewesen wäre. Und ich kann mich da innerlich, das ist, du kannst da so einen Weg gehen, wo du anfängst, traurig zu werden. Und wo du anfängst, ja, und wo du anfängst, Fragezeichen zu machen. Und wo du anfängst, nicht zu verstehen. Und weißt du was? Das bringt gar nichts. Das bringt eigentlich nur Tränen. Das bringt nur eine Traurigkeit, die zu nichts führt. Und ich verstehe es nicht. Und ich verstehe viele Dinge nicht. Und ich muss auch nicht alles verstehen. Aber ich weiß, dass ich in mein Herz gebahnte Wege bringe. Und ich weiß, dass Gott gut ist. Und ich weiß, dass ich mich an Gott festhalten werde. Und ich weiß, dass ich an Dankbarkeit festhalten werde. Und ich weiß, dass wo ich überwinde, wo ich Trauer überwinde, wo ich Fragezeichen überwinde, dass das, was ich überwunden habe, anderen Menschen dienen kann, aus meinen Quellen zu trinken. So steht's im Psalm 84. Du darfst Schmerz haben, du darfst Abschied haben, es darf wehtun. Und ich fand es interessant, die René hat sehr viele Jahre, das ist eine Freundin von mir aus Amerika, viele haben sie auch kennengelernt, weil sie gepredigt hat. Und sie hat bei ihren Eltern gewohnt, viele Jahrzehnte bis sie über 50 war. Und dann sind ihre Eltern gestorben, erst ihre Mutter und dann ihr Vater. Und es war für sie sehr schwer. Und dann hat sie gesagt, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, 3 Tage trauern ist in Ordnung und danach musst du aufpassen. Nimm Abschied, 3 Tage ist in Ordnung und dann musst du aufpassen, weil dann wollen anfangen, die Trauergeister einzusteigen. Ihre Eltern sind auch in den Himmel eingegangen, haben wirklich treu Gott gedient. Und das finde ich einfach interessant. Sobald eine Krise ist, sobald Schmerz in deinem Herz ist, tragische Situationen sind, wird von beiden Seiten beobachtet, was du machst. Und der Feind würde gern Sachen in dich reinlegen, die nicht zu dir gehören. Und deswegen finde ich das einfach wichtig in solchen Situationen, dass wir gebahnte Wege in unserem Herzen haben. Ich bin einmal zu einer Trauerfeier gegangen, nur weil ich beten wollte, dass die Geister, die bei dieser Trauerfeier sind, nicht in meine Neffen und Nichten einsteigen. Weil ich genau weiß, was passiert, wenn da kann das so ein Geist dich überkommen, so eine Verzweiflung, so was ganz Tragisches und was Dramatisches, und es ist gesellschaftlich akzeptabel, es ist akzeptabler als so in Ruhe, Frieden und Freude zu bleiben, wie ich das jetzt gerade empfinde. Genau, und deswegen gehe ich dahin und ich bete für Schutz für ihre Augen, ich bete für Schutz für ihre Herzen, ich bete für Schutz für ihren Geist. Und das passt eigentlich auch zu dem, was mache ich eigentlich am Grab? Ich gehe jetzt nicht an den Grab und sage, hey Leute, das ist alles nicht so tragisch, ja, genau, wir wissen ja, wo er ist, sondern genau, ich akzeptiere auf jeden Fall die Trauer und den Abschied und das, wie andere Menschen mit der Situation umgehen, und ich sage ihnen nicht, sie sollen so machen wie ich oder so, überhaupt nicht. Aber wenn ich, es gibt so diese Situationen der Stille, die ich persönlich jetzt nicht so mag, wenn dann alles so still ist, und dann kommt so diese Bedrückung, kennt ihr das? So am Grab. Genau, wir sind früher als Kinder, sind wir auch immer ans Grab vom Opa gegangen, und dann waren wir da so still und ich wusste gar nicht genau, was wir machen sollten. Und wenn die Stille dann irgendwann mal rum war, dann hat man noch ein Vaterunser gebetet. Und ich weiß, dass manche Leute für den Toten beten. Das machen wir nicht. Ich weiß, dass manche Leute versuchen, mit dem Toten zu reden oder nochmals. Das machen wir nicht. Der Tote ist nicht mehr da, der ist drüben. Okay, aber was du machen kannst, wenn du in solchen Situationen bist, du musst jetzt nicht ein ausgeflippter Charismatiker sein, sondern du kannst für die anderen beten, du kannst beten, dass die Herzen sich öffnen, du kannst beten, dass der Geist der Bedrückung nicht auf sich setzt, du kannst beten, dass sich die Türen öffnen, du kannst einfach für die anderen beten, du kannst danken für die Person, du kannst danken für das Leben und so weiter und so fort, aber pass auf dein Herz auf, dass dieser Geist dich nicht schnappt und dich in seine Verzweiflung reinzieht und in seine Trauer und in seine Depression, sondern Gott ist gut und seine Güte ist in dieser ganzen Sache sowas von sichtbar und genau. Die Geister, die versuchen möchten, bei solchen Sachen einzusteigen, ich nenne die jetzt einfach mal, damit ihr euch auch besser schützen könnt, wenn ihr in so eine Situation kommt. Das erste ist einfach ein Geist der Trauer. Traurig, 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 traurig. Dass diese Traurigkeit ganz lange hinausgezogen wird. Das wird ja auch in ganz vielen Kulturen gefördert. In manchen Kulturen ist es so, dass es nicht in Ordnung ist, dass eine Witwe sich irgendwann mal wieder anders als schwarz und weiß anzieht oder ganz schwarz. Und ich glaube, dass wenn man sich immer schwarz anzieht, aufgrund von Trauer, dass es auf jeden Fall auch im Geist was anzieht, dass dieser Geist da wohnt. Verzweiflung, Depression, der Geist des Todes. Man kann einfach auch sich ganz breit machen, Selbstablehnung, Selbstanklage, Vorwürfe, Schuldgefühle, falsche Schwüre, falsche Loyalität gegenüber einer Person, die schon lang weg ist. Was mache ich, wenn jemand gestorben ist? Oft ist es so, dass ich mir sage, Mensch, hätte ich noch das gemacht, Mensch, hätte ich noch das gemacht. Ach du meine Güte, du musst mit dir und Gott ins Reine kommen. Und du musst das irgendwann mal, musst du es abschließen. Ich finde es in Ordnung, wenn du Sachen gemacht hast, die einfach nicht in Ordnung waren, wenn du vielleicht, ja, wenn du schlechte Worte gesagt hast, wenn du böse warst gegenüber der Person oder so, musst du es auf jeden Fall in Ordnung bringen und deinen Lebensstil ändern. Ich glaube, dass wir einen Lebensstil leben müssen, wo es okay ist, dass der andere, wenn ich ihn nicht mehr sehe, ich ihn nie wieder sehe, sondern erst in der Ewigkeit. Ich glaube, dass das unser Lebensstil sein muss. In der Bibel steht, Herr, lehre mich bedenken, dass wir sterblich sind, damit wir klug werden. Das heißt, du wirst schlau und weise, wenn du dran denkst, möglicherweise sehe ich dich nächste Woche nicht mehr. Wisst ihr, die meisten von uns sind recht jung und man denkt, man lebt noch lang und so weiter und so fort. Aber das Ding ist, du weißt es nicht. Wie viele werden jeden Tag vom Tod überrascht? Und ich will nicht, dass ihr durch die Gegend lauft und denkt, oh, vielleicht sterbe ich oder vielleicht stirbt so und so oder so. Aber ich möchte, dass wir die Realität des Todes nicht verdrängen. Höre jetzt zum Beispiel, wenn der nach Indien geht oder in andere Länder, wo es einfach gefährlich ist, haben wir uns eine Zeit lang einfach angewöhnt, dass wir vorher abends immer noch essen gehen. Halleluja. Nur eine schöne, harmonische Zeit miteinander verbringen, dass auf jeden Fall von beiden Seiten kein Streit und einfach gar nichts in der Luft liegt. Und es liegt sowieso kein Streit in der Luft. Aber weißt du, wie ich meine? Dass in unserer Beziehung Freude, Friede, Liebe und Harmonie ist. Und es ist unser Lebensstil. Wir gehen nicht ins Bett, wenn wir gestritten haben, hätten. Wir streiten eigentlich gar nicht. Sondern wir leben so. Ich habe so viel Respekt vor Gott. Und da sind wir wieder bei der Ehrfurcht Gottes. Dass ich mir das nicht erlaube, ihm da kurz die Sachen um die Ohren zu knallen und ihm Vorwürfe zu machen und so weiter und so fort. Ich habe gehört von einem Pastor in Afrika, der gestorben war. Und ich glaube, der ist von Reinhard Bonke, entweder beim Predigen von Reinhard Bonke oder durch Reinhard Bonke, meine ich, ist er wieder auferweckt worden. Und er hat gesagt, ich werde nie wieder mit meiner Frau streiten. Lieber beiße ich in ein Handtuch, dass ich meinen Mund halte, aber ich werde nie wieder mit meiner Frau streiten, weil er gesehen hat, wie ernst es ist. Als wir in Bulgarien mal gedient haben, und da kam der Heilige Geist so stark auf die Kinder, alle Kinder lagen unter der Kraft des Heiligen Geistes auf dem Boden, der Heilige Geist hat auf denen gewirkt. Und dann sind zwei kleine Mädchen aufgestanden und ein kleines Mädchen hat erzählt, was sie erlebt hat. Und sie hat gesagt, ich habe gesehen, dass Jesus wiederkommt. Und Jesus hat alle mitgenommen, nur mich und meine Schwester nicht, weil wir gestritten haben. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Wenn ich weiß, dass es sein kann, dass ich irgendwann gehen muss, gehe ich mit Menschen anders um. Dann erlaube ich mir nicht kurz mal hier rumzufetzen und da mal zuzustechen, sondern wenn ich was gemacht habe, tue ich so schnell wie möglich Buße. Ja, aber der andere hat auch was falsch gemacht. Ich will in den Himmel kommen. Und ich will auch, dass er in den Himmel kommt. Aber ich muss mein Part tun. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich denke, ja. Also, wenn wir sehen, genau, dass das Sachen sind, wo ich mir Vorwürfe mache. Weißt du, manche Vorwürfe sind vielleicht richtig und manche sind vielleicht falsch. Wo die Vorwürfe richtig sind, musst du umkehren. Da kannst du es nicht dramatisch, hätte ich das und das, sondern, weißt du was? Vater, vergib mir und lass mich ab jetzt anders leben. Lass mich jetzt sehen, wo ich fit. Weißt du, wenn jemand mit 93 geht und denkt, ach, wer hätte das gedacht, kann man schon mal auf die Idee kommen, gell? Mit 93, dass jemand, habe ich genügend Zeit mit der Person verbracht? Das habe ich mir vorher überlegt. Und sicherlich hätte ich noch mehr Zeit mit meinem Vater verbringen können. Aber wenn wir bei Geburtstagen waren, habe ich mich immer wieder zu ihm hingesetzt und habe mit ihm gesprochen. Und ich habe ihm den Kaffee gebracht und ich habe ihn bedient und so weiter und so fort. Und ich weiß, mein Bruder hat es gemacht, meine Schwägerin hat es gemacht, die Bettina hat es gemacht. Wir haben ihn einfach gesehen. Wir kommen jetzt nicht hin und denken, ach, was hätten wir alles machen sollen, sondern wir haben ihn wahrgenommen. Amen. Und dann die Sachen, wo du denkst, Mensch, hätte ich das gemacht? Musst du Gott um Vergebung bitten und du musst anfangen, dir selber zu vergeben. Das bringt, niemanden bringt es was, wenn du noch jahrelang damit rumläufst und sagst, das und das und das und das hätte ich noch machen sollen. Amen. Ich habe zum Beispiel an dem Abend, wo ich gegangen bin, habe ich gedacht, sollte ich noch für ihn beten? Einfach wegen der Krebsuntersuchung und so. Und ich habe es dann nicht gemacht. Und dann habe ich zum Hörer gesagt, oh Mann, oh, ich hätte doch noch beten sollen und so weiter. Und dann hat Hörer gesagt, Schatz, du hast so viel richtig gemacht, du hast so viel gut gemacht. Bleib jetzt nicht an dem hängen. Und ich habe das vor Gott gebracht und ich habe mich einfach entschlossen, wieder, wenn ich diesen Impuls habe, für jemanden zu beten, wieder aggressiv heranzugehen. Aber ich habe es losgelassen. Was bringt's, wenn ich dem jetzt hinterherhänge und mein Papa tanzt auf der goldenen Straße und ich, oh, hätte ich noch das und das und das. Weißt du, ich meine? Genau. Und was ich auch wichtig finde, ist einfach, wenn jemand stirbt, dass wir diese Person irgendwo loslassen und nicht versuchen, einem Verstorbenen alles recht zu machen. Wir können eine seelische Bindung aufbauen an die Vorstellung von einem Verstorbenen. Das erste ist, dass wir die Leute total verglorifizieren. Plötzlich sind die Leute, also wenn du Beerdigungsreden über manche Leute hörst, die wirklich, wie soll man sagen, ziemlich daneben gelebt haben, dann werden die plötzlich so glorifiziert und denkst, hey, die sind gar keine, das ja genau. Und ich finde einfach, dass wir realistisch bleiben müssen. Mein Papa, der war manchmal einfach auch schon ein bisschen stur. Ja, der war einfach, der wollte manchmal so machen, wie er das will. Klar, das kennen wir für uns alle gar nicht selber. Aber mein Vater, der war so. Aber der war einfach, der war auch lustig, der ist gerne auf Leute zugegangen, der hat Witze gemacht, zum Teil hat es nicht gemerkt, erst wenn die anderen gelacht haben und so weiter. Der hat einfach die krassen Sachen gebracht. Beste Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wo er jemanden dreimal hintereinander draufgefahren ist. Er stand hinter einer, auf einer Ampel, hat er irgendwie Bremse und Gas verwechselt. Und ist dem Typ hinten drauf gefahren und dann wollte er bremsen und hat statt der Bremse wieder das Gas erwischt, ist wieder dem drauf gefahren und wollte nochmal bremsen und hat wieder statt der Bremse das Gas erwischt und ist ihm wieder drauf gefahren. Das war mein Vater. Wir haben dann mal so drüber gesprochen, ob man ihm vielleicht nicht, ja, vielleicht Papa, doch, vielleicht das, du dein Führerschein. Aber nee, das kam nicht gut an. Als mein Vater 83 Jahre alt war, kam meine Mutter zu Hervoyer und hat gesagt, Hervoyer, du musst mir helfen. Der Großvater will sich ein Motorrad kaufen. Ja, so war mein Papa. Er hat sich dann keins gekauft, aber wir fanden es ehrlich gesagt auch ein bisschen lustig. So einfach ein bisschen lebensfroh, weißt du, wie ich meine? Halleluja. Amen. Genau, ich glaube, was ich immer wieder mitnehme, wenn jemand stirbt, ist, wie lebe ich? Wie lebe ich in Bezug auf andere? Wie oft hört man, dass Menschen am Grab stehen und sagen, boah, meine letzten Worte, warum habe ich das und das zu ihm gesagt? Warum habe ich ihn losfahren lassen und noch einfach eins draufgesetzt? Warum war ich so sauer? Warum habe ich ihm nicht nochmal gesagt, dass ich ihn lieb habe? Lass uns einfach sagen, weißt du was, lass uns gegenseitig sagen, dass wir uns lieb haben. Und lass uns jetzt nicht hier in der Panik rumlaufen, hey, die Katharina könnte nächste Woche nicht da sein, muss ich nochmal sagen. So, ey, wow. Aber lass uns einfach mehr den Impulsen der Liebe nachgehen. Mehr dem, dass wir um Vergebung bitten. Mehr dem, dass wir in Liebe leben. Egal, was der andere uns angetan haben könnte. Amen. Und was es für mich auch bewirkt, ist, immer wieder habe ich anderen Menschen von der Errettung erzählt. Ich habe meinen Papa, wie gesagt, zu den Baptisten geschleift. Und ich bin so froh, dass ich das damals gemacht habe. Und ich gucke zurück aber über die vielen Leute, die ich irgendwohin geschleift oder gekickt habe. Und im Endeffekt haben sie Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und ich bin einfach dankbar. Und ich bin dankbar einfach für meinen Bruder, für die Monika, für die Bettina und für die vielen Leute auch hier immer wieder, die einfach in das Leben von meinem Vater reingegeben haben. Und wenn eure Verwandten kommen, bemühen wir uns auch, in sie reinzusehen. Und ich bin einfach dankbar dafür. Meine Mutter hat gesagt, jetzt einfach in der letzten Zeit war mein Vater total offen, einfach für das, was der Gerhard zu sagen hatte. Und ich weiß einfach, dass der Gerhard immer wieder auch für meinen Vater gebetet hat. Und ich bin einfach dankbar. Ich hätte nicht alles machen können und ich habe auch nicht alles machen müssen. Und ich habe einen tollen Bruder, eine tolle Schwägerin, eine tolle Cousine und so weiter. Der Theo ist natürlich auch toll, eine tolle Verwandtschaft. Und keiner ist perfekt und trotzdem haben wir einfach unser Bestes gegeben. Und wenn du eine Chance kriegst bei deinen Verwandten, quetsch es ihnen rein, sag ihnen, wie sie errettet werden können. Irgendwie, weißt du, meine Mutter ist echt so, sagt so, hey, das ist doch eine tolle Gelegenheit. Jetzt habe ich mal meinem Nachbar sagen können, dass wir wissen, wo der Papa ist. Wow, wie gut. Dann habe ich gesagt, genau, das wird mal Zeit, dass in der Nachbarschaft hier ein bisschen aufgemischt wird. Wir haben, falls ihr die Todesanzeige gesehen habt, wir haben reingeschrieben, dass er uns in die Ewigkeit vorausgegangen ist. Ich habe mich natürlich überall eingemischt, Halleluja. Hab meine Mama begleitet ins Beerdigungsinstitut, habe gedacht, okay, ich will hier meine Finger im Spiel haben, weil ich will jetzt nicht, dass hier eine Traueranzeige, dass wir alle so traurig sind und ihn vermissen werden. Ich habe gesagt, komm Mama, wir schreiben rein, wir schreiben, wo wir können, schreiben wir auf Wiedersehen. Wir schreiben seine Lieblingsbibelstellen. In der Zeitung steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Auf den Anzeigen steht Psalm 23 und wir werden morgen in der Kirche hören, wir Psalm 121, heben meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen. Klar habe ich mich eingemischt. Ich mache, was ich kann. Ich habe schon einen Schlüssel von der Kirche. War organisatorisch einfach praktischer. Schau mal, ob ich heute noch hingehen kann und da schon mal die Atmosphäre beeinflussen. Halleluja. Ich habe mitgesprochen, was angeht, welche Lieder gesungen werden, vielleicht alles rausschneiden. Amen. Weil ich möchte, dass die Atmosphäre von dem bestimmt ist, was vom Himmel kommt. Und auf jeden Fall, wenn es Gelegenheit gibt, ihr habt den Jaffa gestern getroffen. Viele von euch können den Jaffa, unseren Jaffa. Ich sage immer nochmal, unseren Jaffa. Der kleine Junge, dessen Familie aus dem Sudan kommt, gell? Sudan. War längere Zeit in der Gemeinde, ist ein bisschen auf falsche Wege gekommen, wenn man es gerade mal so sagen kann. Und der schafft jetzt beim Profi-Ernst. Habe ihm beim Profi-Ernst gesendet und er sagt, hey, und komm zu mir und will mich umarmen, voll süß irgendwie. Und dann sagt er, ja, Isa, wie geht's dir und so? Und ich sage, ja, du, mein Papa ist gestorben, an mir geht's gut. Sagt er, ich habe voll Angst vor dem Tod, habe ich gesagt, ist gut so. Habe ich gesagt, ist gut so, das mit dem Tod ist eine ernste Sache. Ich habe gesagt, ich weiß, wo mein Papa ist, aber bei dir, weißt du was, du müsstest was ändern, damit du da auch hinkommst. Dann hat er sein Leben nochmal neu Jesus gegeben. Er würde eigentlich ganz gern kommen, sagt er. Weiß es nicht, ob es Sonntagmorgen sich auch noch so anfühlt oder so. Aber weißt du was, ich habe vor dem Profi-Ernst, ich bin noch kurz was einkaufen gegangen und habe zwischen Profi-Ernst und Edeka kurz mit dem Jaffa gebetet. Warum? Weil die Tatsache, dass mein Papa zum Herrn gegangen ist, eine offene Tür ist, über den Tod zu reden. Und über das, was kommt nach dem Tod und über das, dass du sicher sein kannst, dass du nach dem Tod ewiges Leben hast. Und wir werden morgen bei der Beerdigung, das Erste, was der Pfarrer gesagt hat, meine Mutter wollte unbedingt erst einen Pfarrer machen, wir hätten uns ja angeboten, aber gut. Genau, wir hätten es auch gar nicht dürfen in der evangelischen Kirche. Das Erste, was der Pfarrer sagt, ist, möchten Sie Nachruf machen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Jede Minute, die wir kriegen können, nehmen wir. Amen. Auf jeden Fall. Der Hörer, er hat eine Aussegnung. Meine Mutter hat einen Pfarrer gesucht für die Aussegnung. Er lag immer eine Nacht zu Hause. Pfarrer, wen könnte man denn nehmen? Also sitzt man vor ihr und denkt, okay, ich bin seit ungefähr 20 Jahren im Predigtdienst, liebe Mama. Egal. Und der Hörer, er durfte dann das im Endeffekt machen und es war so stark. Es war einfach so gut. Es war so positiv. Es war so untraurig. Oh, einfach genial. Und wo wir es können, nehmen wir unsere Finger rein. Und wo wir es können, respektieren wir auf jeden Fall auch das, was meine Mutter möchte. Aber wir wollen den Heiligen Geist da reinlassen, so gut es geht. Amen. Das war einfach mein letzter Punkt. Was machen wir in so einem Fall? Wir ziehen Menschen rein, wo es geht. Ich darf trauern und ich darf Abschied nehmen. Aber wenn ich neben mir jemanden sehe, der verzweifelt ist, sage ich, hey, möchtest du, dass ich mit dir bete? Ich weiß, wo mein Papa ist und da können wir auch hingehen. Wir können auch mit ihm auf goldenen Straßen tanzen. Ihm geht's besser, ihm ist so viel erspart geblieben. Ich sehe die Hand Gottes und ehrlich gesagt, ich bin schon gespannt, was noch alles passiert. Ich bin gespannt, was morgen passiert. Ich bin gespannt, alle von euch, die vielleicht auch kommen wollen, um 10.30 Uhr in der Martinskirche ist der Abschiedsgottesdienst. Und ich bin einfach gespannt, welche Türen Gott öffnet, welche Herzen Gott öffnet. Gott ist gut und Gott ist in allem drin und Gott weiß, was er macht. Amen. Halleluja. Also auch ihr, wenn ihr jetzt voll lieb, gell, diejenigen, die mir Beileid wünschen, ich freue mich halt echt. Ich habe schon gemerkt und ich will auch einfach, dass ihr da euch nicht unsicher fühlt, was machen wir denn jetzt mit der Ise? Ihr könnt einfach sagen, wie schön, dass dein Papa im Himmel ist. Amen. Weil man kann dann auch so, man hat das Gefühl, man muss jetzt dem anderen mit einer gewissen Dramatik entgegenkommen. Also brauchst du bei mir nicht. Genau. Aber manchen Leuten tut es gut, das kannst du dann neu erwägen, wie du das machst. Genau. Und auch wenn bei anderen Menschen sterben, ist immer eine Möglichkeit, soll ich für dich beten, ein Buch zu schenken, was weiß ich. Einfach genau, die Tür ist offen. Es geht gerade um Ewigkeit und ich gehe da rein. Jede offene Tür. Wo der Heilige Geist mir erlaubt, wo die Leute offen sind und das hören wollen, auf jeden Fall. Amen. Halleluja. Lass uns einfach aufstehen an unserem Platz. Halleluja, Vater, wir wollen dir einfach danken für alle Personen, die uns vorausgegangen sind. Und Vater, heute Morgen wollen wir einfach sagen, wir bringen dir unsere Verwandten. Wir bringen dir unsere Verwandten, die einfach noch nicht auf dem Weg sind. Vater, unsere Verwandten, wenn sie heute sterben würden, Vater, die einfach nicht die Ewigkeit mit dir verbringen würden. Und Vater, wir beten über ihnen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Vater, wir sprechen über den Verwandten auf, die wir vielleicht sogar schon innerlich aufgegeben haben. Wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir rufen sie zur Errettung. Und Vater, wo wir vielleicht falsch geschwiegen haben, bitten wir dich um Vergebung. Und wir beten, dass du uns Möglichkeiten gibst, dein Wort und dein Evangelium den Menschen weiterzugeben. Und Vater, wir wollen auch nicht zu irgendwelchen religiösen Nervensägen werden, die Leute einfach nur nerven, sondern Vater, wir wollen einfach dein Licht leuchten lassen vor den Menschen. Halleluja. Und Vater, da wo einfach Leute hier sind, die es ihrem Herzen nicht erlaubt haben, über bestimmte Sachen zu trauern und richtig Abschied zu nehmen, bete ich einfach, dass du die Türen öffnest für einen göttlichen Abschied in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und da, wo vielleicht der eine oder andere noch Schuldgefühle mit sich rumträgt, weil er sagt, ach, das hätte ich nochmal machen sollen bei der Person und so weiter. Lass es einfach los, bring das vor Gott und sag, Gott, vielleicht habe ich es falsch gemacht, vielleicht habe ich es auch gar nicht falsch gemacht, aber es fühlt sich so falsch an und ich bitte dich um Vergebung. Und ich vergebe es mir selber und ich lasse es jetzt los. Wo du vielleicht auch einen Menschen nicht losgelassen hast, dich an einer Seele festgehalten hast, die gar nicht mehr hier ist. Sag einfach, ich lasse los. Ich übergebe es in deine Hände. Ich übergebe alles in deine Hände. Vater, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und ich bitte dich, Herr, dass wir so leben, dass jeder um uns herum jederzeit gehen kann und dass wir jederzeit gehen können. Und Vater, da wo wir jetzt heute einfach auch überführt sind, wo wir vielleicht Streit gesät haben, wo wir vielleicht böse Worte gesät haben, hilf uns, dass wir einfach von unserer Seite aus die Dinge in Ordnung bringen und dass wir in Liebe leben, dass wir unser Licht leuchten lassen. In Jesu Namen.